auch von meiner Seite. Und ein schönes, gutes, gesegnetes neues Jahr wünsche ich euch. Zum neuen Jahr habe ich euch die Jahreslosung mitgebracht. Die kennen vielleicht viele schon, sind schon über sie gestolpert, aber heute will ich mal drüber reden. Vielleicht hat Mika letzte Woche was Ähnliches gemacht, das kann sein, aber vielleicht gibt es ein paar neue Aspekte. Ich darf dich bitten, die erste Folie ranzuwerfen, David. Genau, da steht sie auch nochmal. Prüft alles und behaltet das Gute. Aus dem 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5, Vers 21. Heutzutage wird ja alles geprüft, ja überall ist ein Prüfsiegel drauf, TÜV auf dem Auto und auf den unterschiedlichsten Geräten. Wenn man irgendwo einen neuen Vertrag abschließt, dann lässt man den prüfen. Stiftung Warentest prüft alles Mögliche. Und im Internet kann ich dann auch noch gucken, gibt es irgendwelche Tests für alle möglichen Produkte, um zu schauen, was wirklich gut ist und was zu mir passt und so weiter. Prüft alles. Das ist jetzt, was ich gerade alles gesagt habe, eher nicht gemeint. Es ist gut, wenn wir einen Bibeltext lesen, uns anschauen, was ist eigentlich gemeint, um was geht es eigentlich. Und da gibt es zwei wesentliche Faktoren. Also wenn wir schon prüfen, prüfen wir jetzt auch den Text und was damit gemeint ist. Gibt es zwei wesentliche Sachen. Das eine ist, an wen ging das eigentlich? Zu wem ist das gesprochen oder geschrieben? Und das zweite ist, in welchem Kontext, also was steht denn da sonst noch so drumherum, fällt denn dieser Satz oder diese Aussage überhaupt? Das wollen wir heute machen. Das erste, das Umfeld des Textes. Da wir jetzt nicht den ganzen 1. Thessalonicher Brief miteinander analysieren können, habe ich vorgefiltert für euch, tut mir leid, aber mal auf die wesentliche Passage, um die es hier geht. David? Vielen Dank. Den Geist, der Heilige Geist ist gemeint, den Geist löscht nicht aus. Prophetische Rede verachtet nicht. Prüft aber alles und das Gute behaltet. Die meisten nehmen das noch mit rein, meide das Böse in jeder Gestalt. Bei diesem Text geht es also nicht um alles Mögliche prüfen und dann hinterher irgendjemand sagen, was er alles falsch macht oder so, sondern in erster Linie geht es um das Wirken des Heiligen Geistes. Sein Wirken nicht zu beschränken, zu unterdrücken und spannenderweise wird als wesentliches Element hier die prophetische Rede genannt. Also hätte man mich gefragt, so den Heiligen Geist unterdrückt nicht und jetzt, was ist jetzt was ganz Wichtiges dabei, hätte ich gesagt, die Liebe, die der Heilige Geist ausgießt. Viola hat das vorher in ihrem Text, den sie vorgelesen hat, auch schon drin gehabt. Das ist mal das Allerwichtigste, was der Heilige Geist schenkt, den Glauben, den er schenkt an Jesus, die Veränderung unseres Lebens, die er schenkt, die Frucht in unserem Leben, wenn er uns mit Barmherzigkeit füllt, mit Liebe füllt, wenn er dafür sorgt, dass wir nicht mehr so zornig sind, wenn er dafür sorgt, dass wir vergebungsbereit werden und vieles mehr. Das hätte ich jetzt genannt. Interessanterweise, Paulus nennt an dieser Stelle die prophetische Rede. Spannend. Und die sollen wir jetzt also prüfen und nicht verachten. Beurteilen, ob das wirklich von Gott ist oder ob das eigene Gedanken von irgendjemandem sind oder von mir selber. Ich gehe später etwas genauer darauf ein, aber das ist der Kontext, in dem dieser Satz der Jahreslosung steht. Und an wen ist das jetzt geschrieben? An eine Gemeinde in Griechenland. Die zweite Gemeinde, die entstanden ist, die zweite christliche Gemeinde, die in Europa entstanden ist. Gegründet von Paulus innerhalb von, ja, wie lange war Paulus da? In Thessaloniki, so heißt die Stadt. Heute Saloniki. Wie lange war Paulus wohl dort in dieser Gemeinde, bevor er weitergezogen ist? Schätzt mal. 3 Monate. 3 Monate. Ja, wäre ziemlich kurz, oder?
2 Jahre.
2 Jahre. Wäre eigentlich auch ziemlich kurz. Aber es waren 2 Wochen. Also vielleicht waren es 3 Wochen. Denn da ist die Rede von, er war an 3 Sabbaten da. Also er hat 3-mal da gepredigt und dann ging es weiter. Also eine ganz junge Gemeinde. Und der traut Paulus jetzt aus der Ferne, wenn er ihren Brief schreibt, zu? Ja, prophetische Rede, verachtet nicht, sondern prüft das, was von Gott ist. Also wir, ja, also in Schweden, wir sind jetzt immerhin 20 Jahre alt, die Gemeinde hier, kommt jetzt drauf an, nimmt man die Vorgeschichte mit dazu oder nicht, ist auch schon, also älter als 2 Wochen, prophetische Rede, verachtet nicht, sondern prüft das, ihr könnt damit umgehen, mit dem Heiligen Geist. Oh, wir schlucken ja so ein bisschen, weil wir denken, oh, das ist so High Level, so das höchste Level, was es so gibt, damit umzugehen. Und Paulus sagt, der Heilige Geist, dem traut mal was zu. Dass er redet, auch heute noch, und dass ihr das prüfen könnt und verstehen. Finde ich, wow. So, es gab in Thessaloniki noch keine Gemeinde. Paulus, vom Heiligen Geist nach Europa gelotst, kommt dorthin, predigt und beweist anhand der Bibel, anhand des damaligen Teils der Bibel, dem Alten Testament, Jesus ist der Christus, der von Gott verheißene Messias. Er macht das anhand der Bibel. Und er gibt uns damit eigentlich schon den Prüfmaßstab für alle Predigt und für alle prophetische Rede und überhaupt für unser Leben mit die Bibel. Er erhält viel Zuspruch, deshalb darf er auch 3-mal predigen. Von den Griechen noch mehr als von den Juden, aber auch von den Juden. Und von den Griechen, die damals schon ganz nah dabei waren, also von dem Teil, die damals schon am jüdischen Gottesdienst in der Synagoge teilgenommen haben, dem jüdischen Glauben, also sehr nahe standen. Aber dann gab es recht schnell auch Tumulte, denn einigen der Juden gefiel das nicht und es gab insgesamt einen großen Aufruhr. Lest es nach, Apostelgeschichte 17. Und nach 2 bis 3 Wochen musste Paulus fliehen und ging weiter nach Beröa, dazu später. Wir wissen nicht ganz genau, wie es mit dieser Gemeinde in der ersten Zeit weiterging, aber offensichtlich wurde ein Leitungsteam eingesetzt. Offensichtlich hat Paulus sie auch nicht völlig im Stich gelassen, sondern ab und zu mal noch jemanden hingeschickt, der sich um sie kümmert. Offensichtlich haben sie ihn um Rat gefragt und offensichtlich hat er Briefe an sie geschrieben. 2 davon sind im Neuen Testament abgedruckt. Offensichtlich haben sie ihm Fragen gestellt, auf die er geantwortet hat. Zum Beispiel, hä, wie ist denn das? Wir dachten, Jesus kommt bald wieder. Müssen wir jetzt noch arbeiten? Oder können wir uns das nicht sparen? Jesus kommt bald wieder und dann werden wir zu ihm in den Himmel gehoben. Jetzt sind aber ein paar von uns gestorben. Was ist denn mit denen? Haben die jetzt Pech gehabt? Solche Fragen stellen sie ihm. Und was er zurückgeschrieben hat, hat diese Gemeinde ernst genommen wie Gottes Wort. Hat es verteilt an andere Gemeinden, die es auch ernst genommen haben wie Gottes Wort. Und so hat es die Kirche insgesamt aufgenommen als von Gott, vom Heiligen Geist inspiriert und aufgenommen in die Bibel. Wenn wir also diesen und andere Briefe des Paulus und zum Teil von Petrus, Johannes, den Hebräerbrief haben wir noch, lesen, rechnen wir damit, dass es Gottes Wort ist, das heute noch gilt, genauso wie damals. Was gilt es zu beachten, wenn ich so einen Brief von damals lese? Naja, ich muss mir überlegen, was war der Kontext? Habe ich gerade versucht, ein bisschen darzustellen. Dann lese ich so Sachen wie Grüße die Salome. Und ich frage mich, und wie setze ich das jetzt heute um? Die lebt ja gar nicht mehr. Von daher, ich muss auch die Zeit beachten. Was gilt davon heute und was nicht? Und ich kann euch sagen, es ist 100% Gottes Wort. Und trotzdem muss ich ein bisschen überlegen, was ist der Kontext? Wenn ich zum Beispiel dann ein paar Verse nach dem, Vers 26, lese, grüßt euch untereinander mit dem heiligen Kuss. Also ich habe euch jetzt heute Morgen keinen einzigen mit dem heiligen Kuss begrüßt. Es tut mir echt leid, dass ich so unbiblisch bin. Ich werde es nachher noch nachholen. Also, was ich damit sagen will, es ist 100% Gottes Wort. Gleichzeitig muss ich überlegen, was sind theologische Grundaussagen, die natürlich über alle Zeiten 100% genauso gelten Und wo gibt es auch Sachen, die sind vielleicht doch ein bisschen situations- und kulturbedingt. Und ich kann daraus lernen, nämlich euch freundlich zu grüßen, Gemeinschaft zu pflegen, miteinander im Kontakt zu stehen. Aber es muss vielleicht nicht unbedingt der Kuss sein zur Begrüßung, weil das kulturbedingt ist. Die Gefahr dabei, bei allem, was ich jetzt gesagt habe, ist, dass man zu schnell Dinge über Bord wirft. Das ist die ganz große Gefahr unserer Zeit, noch mehr als in den meisten anderen Zeiten, habe ich den Eindruck, dass man ganz schnell Gottes Wort über Bord wirft und sagt, ah ja, das war damals, 2000 Jahre her, ist ja klar, aber für uns heute, du sollst nicht Ehe brechen, ach, naja, es soll alles in der Liebe geschehen, ist ja Liebe, oder? Also, sonst. Also, meine Befürchtung wäre, dass wir eher zu schnell Sachen über Bord werfen und sagen, das ist zeitbedingt. Und dass wir dann auf den Zeitgeist, schon auf den Heiligen Geist hören. Aber von daher ist es gut, wenn wir unsere Bibel kennen. Schauen, wie wir sie auslegen. Sie legt sich sehr häufig einfach selbst aus. Und daran erkennen, was gilt für damals und für heute gleichermaßen. Und wo gibt es Nuancen, wo ich sagen muss, okay, das scheint jetzt tatsächlich in eine bestimmte Situation, in eine bestimmte Kultur reingeredet zu sein. Und ich muss mir überlegen, was davon gilt für uns. Wie ist das heute zu verstehen? Prüft alles. Was ist der Prüfmaßstab? Paulus hat den anhand der Bibel gepredigt und sie konnten es anhand der Bibel prüfen. Nach 2 Wochen zog er weiter nach Tumulten, kommt nach Beröa und auch da, als sie dort angekommen waren, immer noch Apostelgeschichte 17, suchten sie als erstes wieder die Synagoge aus, also den Gottesdienst der Juden. Die Juden in Beröa aber waren aufgeschlossener als die in Thessalonik. Sie nahmen die Botschaft bereitwillig auf und studierten täglich die heiligen Schriften, um zu sehen, ob das, was Paulus lehrte, wirklich zutraf. Viele von ihnen kamen daraufhin zum Glauben. Also auch die studieren die Bibel und gucken, stimmt das, was Paulus sagt? Das ist der Prüfmaßstab, auch für das, was ich heute Morgen sage. Stimmt's? Überprüft es anhand der Heiligen Schrift. Ähnlich hat es Jesus gehandhabt. Wir kennen die Versuchungsgeschichte, ich gehe jetzt nicht im Detail darauf ein, aber er antwortet der Versuchung des Teufels immer wieder, der hat sogar Bibelworte gebraucht, ja, der Teufel. Aber er, Jesus, antwortet wiederum mit einem Bibelwort. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, zum Beispiel. Oder du sollst allein Gott anbeten. Kennt eure Bibel gut, damit ihr prüfen könnt. An die Pharisäer sagt Jesus, habt ihr nicht gelesen? Also auch Jesus nimmt dieses uralte Wort Gottes, 1000 Jahre alt zum Teil, aufgeschrieben, bevor er es zitiert. Zum Teil noch viel früher gesprochen, kurz nach der Schöpfung, wenn wir manches daraus nehmen. Und nimmt es als Gottes Wort, das heute gilt. Er verweist auf die Bibel nach seiner Auferstehung und spricht zu seinen Jüngern, Mensch, habt ihr denn nicht gelesen, was da steht, dass der Menschensohn, dass der Christus leiden muss und auferstehen? Er spricht über das Alte Testament in Matthäus 5. Ich versichere euch, nicht der kleinste Buchstabe im Gesetz Gottes, auch nicht ein Strichlein davon, wird je an Gültigkeit verlieren, solange Himmel und Erde bestehen. Alles muss sich erfüllen. Er spricht über seine eigenen Worte. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Auf gut Deutsch, die Bibel ist unabhängig von unserem Zeitgeist. Und vom Zeitalter, sie ist heute gültig und gleichzeitig muss ich trotzdem gucken, in welchem Kontext stehen die Sachen. Und was bedeutet es dann folglich für unseren heutigen Kontext? Zurück zur Jahreslosung. Den Geist löscht nicht aus, prophetische Rede verachtet nicht, prüft aber alles und das Gute behaltet. meide das Böse in jeder Gestalt. Also unterdrückt nicht das Wirken des Heiligen Geistes, insbesondere nicht die prophetische Rede, sondern prüft sie. Jetzt ist ja die Frage, was ist denn prophetische Rede überhaupt? Also ich denke schnell an die alttestamentlichen Propheten, die Zukunft vorausgesagt haben. Ist sowas gemeint? Das Spannende ist, die alttestamentlichen Propheten haben häufig gar nicht die Zukunft vorausgesagt. Sie haben in erster Linie in die Situation damals hineingesprochen. Es geht bei Prophetie meistens gar nicht um die Zukunft, sondern um die Gegenwart. Das Zweite ist, prophetische Rede, das war etwas, was im Alten Testament auf einzelnen Personen lag, diese Fähigkeit dazu, während es im Neuen Testament durch den Heiligen Geist bei jedem Christen ist. Krasse Aussage. Gucken wir mal in die Bibel, ob das stimmt. Lesen wir Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 16 bis 18. Da geht es um Pfingsten, also um den Heiligen Geist, der ausgegossen wird über alle Christen. Die Jünger gehen raus und predigen und die Leute hören es durch ein Wunder, egal welche Sprache sie sprechen, in ihrer Sprache. Und Petrus erklärt den Leuten, was hier gerade abgeht, mit folgenden Worten, indem er den Propheten Joel zitiert. Apostelgeschichte 2, Vers 16 bis 18. Hier erfüllt sich, was Gott durch den Propheten Joel vorausgesagt hat. Bei ihm heißt es, in den letzten Tagen, spricht Gott, will ich den Menschen mit meinem Geist erfüllen. Eure Söhne und Töchter werden aus göttlicher Eingebung reden, sprich prophetisch. Eure jungen Männer werden Visionen haben und die alten Männer bedeutungsvolle Träume, sprich prophetische Eindrücke. Allen Männern und Frauen, die mir dienen, also da heißt es jetzt nicht nur den Pastoren oder dem Leitungsteam oder den ganz besonders Begabten, allen Männern und Frauen, die mir dienen, will ich in jenen Tagen meinen Geist geben und sie werden in meinem Auftrag prophetisch reden. Übrigens, kleine Nebenbemerkung, auch die Frauen. So viel zu einem anderen Satz von Paulus, wo er mal schreibt, die Frau schweige in der Gemeinde. Prophetisches Reden. Also auch da muss man wieder Kontext beachten. Was bedeutet es und was nicht? Auch die Frauen sollen in Gottes Auftrag prophetisch reden. Krasse Aussagen. Und wir fühlen uns so klein. Ja, wenn jetzt jemand zu mir sagt, ja, Stefan, red mal prophetisch. Also, sorry, ist jetzt so spontan und überhaupt. Und ich? Im Neuen Testament ist immer wieder von Propheten die Rede, nach Jesus wohlgemerkt. Die Töchter des Agabus, wenn wir schon bei Frauen sind, werden genannt. Paulus fordert uns auf, nächste Folie, 1. Korinther 14, Vers 1 und 3, strebt auch nach den Gaben, die der Geist Gottes gibt. Vor allem danach, in Gottes Auftrag prophetisch zu reden. Nochmal zur Einordnung. Das Wichtigste ist, dass der Heilige Geist uns zum Glauben führt, dass er uns mit Liebe erfüllt, dass er unseren Charakter verändert. Danach, nachgeordnet, kommen die Gaben des Heiligen Geistes. Aber davon die wichtigste, schreibt Paulus, die prophetische Rede. Und dann definiert er das, indem er sagt, wer prophetisch redet, der redet zu den Menschen zur Erbauung, zur Ermahnung und zur Tröstung. Von Zukunft übrigens steht hier gerade mal wieder nichts. Erbauung, Ermahnung, Tröstung. Also ich hoffe, das ist in den Predigten enthalten. In dem Sinne wäre es dann auch eine prophetische Predigt, wenn man so will. Wobei wir oft noch Konkreteres meinen bei prophetischer Rede. Im Gottesdienst zum Beispiel schreibt Paulus im selben Kapitel, David, auch von den Propheten lasst zwei oder drei reden und die anderen lasst darüber urteilen. Also sprich, prophetische Rede verachtet nicht, prüft aber alles und das Gute behaltet. Im selben Kapitel bemüht euch um die prophetische Rede. Es gibt keinen Hinweis in der Bibel darauf, dass das Vergangenheit ist aus nur biblischen Zeiten. Und daher ist die Frage an uns, wie lernen wir es denn, prophetisch zu reden? Also erstmal, wie lernen wir es denn überhaupt zu hören, was Gott sagt? Rede, Herr, denn dein Knecht hört, ist ein Gebet aus dem Alten Testament, das ganz gut passt. Hörendes Gebet, die eigenen Gedanken ablegen und Gott zu bitten, sprich jetzt zu mir. Da gäbe es jetzt eine ganze Predigt dazu. Vielleicht kommt die auch eines Tages. Aber heute geht es mehr ums Prüfen von der Jahreslosung her. Von daher gehe ich da mehr drauf ein. Aber ich will einfach sagen, man kann sowas üben. Man kann sowas lernen. Man kann die Gaben Gottes trainieren. Und er gibt uns die Fähigkeit dazu, das zu tun. Und es dürfen dabei Fehler passieren. Dazu später mehr. Es kann Gottes direktes Reden sein, ohne dass ich vorher speziell gebetet habe. Es kann durch einen Traum sein, durch Eindrücke, durch Bilder. Es kann das Gefühl sein, dass Gott sagt, hey, ruf mal den und den an, der braucht es gerade. Es kann das Gefühl sein, wenn ich für jemanden bete, der krank ist, dass Gott zu mir sagt, bete gar nicht um Gesundheit für die Person, sondern dass er sein Leben in Ordnung bringt. Oder dass er lernt zu vergeben. Und es kann sein, dass wenn ich sowas höre, dass es gut ist, das gemeinsam zu prüfen. Dass ich vielleicht mit anderen hinhöre, was sagt denn Gott, nicht nur alleine. Es gibt einfachere Übungsfelder als den Gottesdienst. Auch wenn das, was Paulus schreibt, so klingt, als meint er den Gottesdienst. Vielleicht ist ein Hauskreis zum Beispiel ein besseres Übungsfeld. So meine private Meinung, in der ich mich über Paulus so möglich hinwegsetze. Ein persönliches Beispiel. Ich kürze ein bisschen ab, sonst werde ich euch heute zu lang. Ich erzähle ein Beispiel von uns in Schwedt. Schon eine Weile her. Da haben wir ein neues Gebäude gesucht, weil das alte zu klein wurde. Und wir haben nichts gefunden, nichts Vernünftiges. Und beim Beten und Überlegen sagt meine Frau plötzlich, irgendwie habe ich den Eindruck, Gott will uns womöglich ein Gebäude irgendwas schenken oder geben, das aktuell noch gar nicht frei ist. Oh. Und dann kam sie auf ein Gebäude, das vermietet ist, und da stand eine Telefonnummer vom Vermieter irgendwie auch dran, und dann hat sie mal angerufen. Und dann sagt der Vermieter, ach gut, dass Sie anrufen, gerade heute habe ich dem Vormieter fristlos gekündigt. Wir sind dann tatsächlich dahin und haben diesen Raum gemietet für uns als Gemeinde. Ist schon wieder 18 Jahre her. Mittlerweile sind wir woanders. Wäre das Einzige gewesen, hätten wir gesagt, also nur wegen diesem Eindruck und dem Telefonat, wobei das ja schon mal erstaunlich war, die Geschichte, hätten wir den Raum jetzt nicht genommen. Aber er hat auch sonst gut gepasst. Und witzigerweise war unser Raumbedarf mit der Zeit immer größer. Und witzigerweise wurden immer mehr Räume angrenzend frei. Und am Ende hatten wir über 600 Quadratmeter. Ja, wir hatten damals ja ganz, ganz viel Flüchtlingsarbeit und so weiter gemacht. Und zwar zu einem extrem günstigen Preis. Für mich war das Führung Gottes. Zurück zur Jahreslosung, einmal mehr. Den Geist löscht nicht aus, prophetische Rede verachtet nicht, prüft aber alles und das Gute behaltet. Meide das Böse in jeder Gestalt. Paulus traut das einer neu entstandenen Gemeinde zu. Wie viel mehr müsste er es eigentlich uns zutrauen? Prüfen bedeutet, es können Fehler vorkommen, weil sonst muss man ja nicht prüfen. Wenn das immer so eindeutig wäre, dass das von Gott wäre, wäre ja einfach. Im Alten Testament haben wir den Propheten vom Heiligen Geist erfüllt und was der sagt, das gilt. Und Punkt. Da muss man nur prüfen, ist es ein falscher Prophet oder ein richtiger Prophet. Heute hat Gott die Fähigkeit zum Prüfen der ganzen Gemeinde gegeben und irgendwie habe ich das Gefühl auch die Möglichkeit, dass sich Fehler einschleichen, die die Gemeinde dann korrigieren darf. Es ist ein Unterschied zwischen Ati und Ente bei der Form der Prophetie. Prüft alles. Und es ist auch nicht so, wenn man bei einer Person das Gefühl hat, die hat mal was Falsches gesagt, dass man nie wieder auf sie hören dürfte. Aber deshalb finde ich es auch 100-mal besser zu sagen, ich hatte jetzt irgendwie im Gebet und beim Bibellesen den Eindruck, dass Gott Folgendes möchte, als aufzutreten, so spricht der Herr, liebe Gemeinde in Prenzlau, ihr müsst jetzt das Gebäude verkaufen und mir das Geld geben. Also ein bisschen vorsichtiger aufzutreten. Denn meine Erfahrung in verschiedenen Bereichen ist, es scheint sich manchmal in das Wort Gottes, was er gibt, so manches eigene noch zusätzlich mit reinzumischen. Eigene Interpretation davon. Eigene Träume und Gefühle. Eigene Deutung. Manchmal verwechseln wir vielleicht auch das, was Gott sagt, mit dem, was wir selber gerne hätten. Deshalb ist das Prüfen so wichtig. Manchmal gibt es bewusste Irreführung von Leuten, die ganz bewusst was falsch sagen. Habe ich bei uns in Schwedt zum Glück noch nicht erlebt. Ich hoffe, ich werde es auch nie erleben. Deshalb aber ist das Prüfen so wichtig. Selbst Paulus sagt das, hey, selbst aus eurer eigenen Anhängerschaft werden Leute auftreten, die was anderes predigen, um Leute für sich zu gewinnen. Apostelgeschichte 20 zum Beispiel. Oder Jesus sagt, es werden viele falsche Propheten auftreten und Leute in die Irre führen. Also passt auf. Das gibt es alles auch. Deshalb prüfen. Anhand von was? Am wichtigsten anhand vom Wort Gottes. Dazu ein Bild. Kennt jemand von euch das? Wo ist Walter? Früher gab es solche Wimmelbilder, so, wo man durchblättern konnte. Und dann, wo ist Walter? Auf jeder Seite war irgendwo Walter zu entdecken. Aber es gab 100 oder ich weiß nicht wie viele andere Leute, die sahen dem unglaublich ähnlich oft. Aber halt nicht gleich. Und was ist jetzt das Beste, um Walter wirklich zu finden? Man muss den Original-Walter kennen. Also je besser ich Jesus kenne, je mehr ich mit ihm Umgang habe und je besser ich sein Wort, die Bibel, kenne, im Alltag und nicht nur in der konkreten Situation, wo ich dann plötzlich davor stehe, hups, oh, jetzt kommt hier irgendwas und ich muss es prüfen. Je besser ich das kenne, je vertrauter ich damit bin, desto leichter fällt das Prüfen. Darum ermutige ich euch, selbst wenn ihr sagt, ich werde nie prophetisch reden können, aber den Prüfauftrag, mindestens den habt ihr von jeder Predigt. Das ist recht, wenn jemand sagt, ich habe von Gott her den Eindruck dies und jenes. Kennt eure Bibel. Im Schnelldurchgang ein paar andere Hinweise. Noch eins. Noch eins weiter, David. Gemeinsam prüfen ist ein Tipp, den die Bibel gibt. Weil selber alleine kann man leichter falsch liegen. Ein guter Tipp ist auch, wenn jemand sowas sagt, kenne ich die Person, kann ich ihr vertrauen, weiß ich, dass sie vielleicht früher schon oft richtig lag oder falsch, ist sie wirklich mit Jesus unterwegs. Ein Punkt ist, mischen sich Gefühle und Interpretationen rein. Erstens bei der Person, die die Sache erzählt. Ne? Also hätte Susi damals gesagt, ich habe den Eindruck, vielleicht sind die Räume ja schon vermietet und deshalb denke ich, das ist der und der Raum. Ne, das war nicht ihr Eindruck, das ist der und der Raum, sondern ihr Eindruck war, womöglich ist der Raum noch vermietet, den Gott uns geben will. Das ist das, was ich spüre, was ich denke, was Gott sagt. Das wäre ja auf ein paar andere Räume auch noch zugetroffen. Was wäre die Frucht, wenn man es ernst nimmt? Das ist auch zu prüfen. Und den gesunden Menschenverstand walten lassen. Kann das wirklich sein? Ist das realistisch, dass Gott sowas sagt? Macht das wirklich Sinn? Wobei manchmal Gott Sachen sagt, die aufs Erste sehr komisch sind. Gibt es auch. Also das muss man nicht von vornherein vollkommen ausschließen. Aber es sind gute Prüfkriterien. Das Allerwichtigste aber das Wort Gottes. Zwei Dinge noch. Erstens, falsche Konsequenzen wären, wenn wir sagen, wir prüfen alles und verurteilen dann alles Mögliche. Also, ich warne davor, dass man jetzt durch die Gemeinde und durch das Leben anderer Leute und so weiter geht und vor allem darauf fixiert ist, Fehler zu finden. Darum geht es Paulus nicht. Und das Zweite ist, beim Prüfen, erstmal mein Herz prüfen. Mich prüfen. Das ist noch wichtiger als das, was andere machen und tun und sagen, prüfen. Und deshalb möchte ich schließen mit dem Gebet von David aus Psalm 139. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Zeig mir, wenn ich auf falschen Wegen gehe und führe mich den Weg zum ewigen Leben. Amen. Ja klar, legt los.